Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Italien ist das neue Tschechien, was den Billie Jean King Cup angeht. Den Laver Cup gewinnt Team World, da Taylor Fritz zum 25. Mal gefühlt hintereinander gegen Alexander Zverev gewinnt. Iga Świątek siegt in Seoul und Alexander Bublik macht weiterhin einen extrem seriösen Eindruck. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge im Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir müssen allerdings mit einer sehr traurigen Nachricht beginnen, weil heute wurde bekannt, dass Niki Pilic im Alter von 86 Jahren verstorben ist. Niki Pilic war der Davis Cup Kapitän des Deutschen Tennisbundes in den Jahren, als sie dreimal den Davis Cup gewannen, mit 88, 89 und 93. Mit Kroatien hat er 2005 den Davis Cup gewonnen, 2010 dann nochmal als Berater mit Serbien, hat von 2015 bis 2017 nochmal für den DTB als Berater gearbeitet, hat damals auch mit Michael Kohlmann zusammengearbeitet und saß in der Box damals, als Goran Ivanisevic 2001 Wimbledon gewonnen hat. Er hatte eine Tennisschule nahe München, hat in der auch quasi Novak Djokovic entdeckt. Der war in den ersten Jugendjahren dort. Und insgesamt können wir sagen, dass das deutsche Tennis Niki Pilic eine ganze, ganze Menge zu verdanken hat und er eine der Hauptfiguren der Hochzeit des Herrentennis in Deutschland war, oder?
Ja, ich meine, da wirst du viel mehr zu erzählen können. Das ist ja die Zeit, die einfach alterstechnisch komplett an mir vorbeigegangen ist. Ich hatte später ein, zweimal mit ihm zu tun, aber wirklich nur so nebenher. Kann jetzt also auch keine Geschichten beitragen. Für mich war er primär der Trainer von Djokovic. Klar, ich erinnere mich noch an den Sieg der Kroaten im Davis Cup, damals 2005. Und die einigermaßen prominente Rolle, die er da gespielt hat, als ich dann aber mit ihm in Kontakt gekommen bin, Mitte der 10er Jahre, da war eigentlich schon raus. Ich weiß, er hat dann beim DTB nochmal angeheuert, aber an sich hatte er sich so ein bisschen schon in den Tennisruhestand zurückgezogen von dem, was ich mitbekommen habe. Also ich habe keine wirklichen Erinnerungen an seine Hochzeit und meine, das ist wie du zum Tennis gekommen bist, also du wirst da wesentlich mehr zu sagen können als ich.
Naja, also er war die Hauptfigur. Ende der 80er, Anfang der 90er war der Davis Cup einfach noch auf einem anderen Niveau, was das öffentliche Interesse anging als heute. Und dieser Davis Cup-Sieg 1988, der erste mit Boris Becker, Erik Jelen, Karl-Uwe Steeb und Patrick Kühn damals, der ist legendär gewesen, als man in Schweden gewonnen hat, 89 dann den Titel auch nochmal verteidigt hat, auch in 87, als Deutschland in den USA gespielt hat, dieses 6,5-Stunden-Duell von Boris Becker gegen John McEnroe damals in Hartford, auch da war Niki Pilic mit dabei und er war eigentlich das Synonym für Davis Cup. Boris Becker hat natürlich fast immer mitgespielt, 93 dann nicht mehr, als dann Michael Stich der große Spieler war, mit dem Deutschland dann diesen Titel geholt hat. Aber das Synonym für den Davis Cup Erfolg in Deutschland, das war immer Niki Pilic. Und das war eigentlich so ein bisschen, wenn man Bahnchef Grube sagt, dann war es immer Davis Cup Teamchef Niki Pilic und der war einfach eine ganz prägende Figur. Novak Djokovic hat Niki Pilic immer in den höchsten Tönen gelobt, auch Goran Ivanisevic hat ihn in den höchsten Tönen gelobt und man kann sich eigentlich im Tennis komplett umhören. Es gibt von niemandem ein negatives Wort. Er war eher ein knorriger, ein ruhiger Typ, also keiner, der jetzt in irgendeiner Weise ein exaltierter Mensch war oder so. Und er hat seine Tennisschule geführt und hat sich gerne auch dann im Hintergrund gehalten. Und er hatte eine Generation an Tennisspielern in Deutschland mitgeprägt und deswegen ist das eine traurige Geschichte heute. 86 Jahre alt ist er geworden und wie gesagt, die deutschen Tennisfans, die gerade so in meinem Alter sind, die werden sich nur mit positiven Erinnerungen an Niki Pilic zurückerinnern. Der ist heute verstorben mit 86 Jahren. Kommen wir zum aktuellen Tennis. Das mussten wir einfach jetzt davor herbringen. Wir werden gleich über die Herren dann noch sprechen, über den Laver Cup und dann auch über die beiden ATP-Turniere in Chengdu und Hangzhou. Fangen aber an jetzt mit dem Billie Jean King Cup und den Billie Jean King Cup Finals, die in der letzten Woche stattgefunden haben in Shenzhen. Es war ein bisschen schade, dass es dieses Jahr nicht in Malaga stattgefunden hat, so wie letztes Jahr. Letztes Jahr wurde es ja zusammen mit den Davis Cup Finals in Malaga ausgetragen und war dann meiner Meinung nach noch von ein bisschen mehr öffentlichem Interesse geprägt. Auch in diesem Jahr war dieses Turnier dann in Shenzhen und hier hat sich am Ende Italien gegen die USA durchgesetzt, durch zwei klare Siege am Ende. Elisabetta Cocciaretto hat gegen Emma Navarro gewonnen und Jasmine Paolini gewann gegen Jessica Pegula. Jessica Pegula, die so ein bisschen die tragische Figur dieses Turniers war, weil sie nicht wirklich richtig reingefunden hat in diese Billie Jean King Cup Finals. Aber wir können sagen, ich habe es eben in der Anmoderation schon gesagt, Italien scheint das neue Tschechien zu sein, was die Billie Jean King Cup angeht, weil sie haben ihren Titel verteidigt. Es war zwischendurch sehr eng gegen die Ukraine und auch im Viertelfinale gegen China, auch wenn es 2-0 ausging, war es extrem eng. Aber da hat sich eine neue Generation herausgebildet, jetzt mit Cocciaretto und natürlich mit Jasmine Paolini vor allen Dingen, die extrem stark sind und wo man dann auch sagen kann, das könnte noch ein, zwei Jahre so halten.
Ja, ich würde fast sagen, Jasmine Paolini ist das neue Tschechien. Ist ja nicht so, dass da jetzt wirklich viele Spielerinnen nachkommen, aber Paolini ist eine so überragende Spielerin im Billie Jean King Cup, dass sie es zwar nicht alleine zu den Titeln schafft, aber natürlich die absolute Hauptrolle spielt. Und das hätte hier auch schon total schief gehen können. Sie lag in der oder im Viertelfinale, da hatte Cocciaretto schon ein wirklich enges Match gedreht. Paolini ebenfalls, da war die Stimmung übrigens auch super. Ich hatte auch das Gefühl, es ist eigentlich ganz gut angenommen worden in Shenzhen. In der europäischen Öffentlichkeit kam es natürlich nicht so vor, da würde ich dir zustimmen, aber ich hatte das Gefühl, da wurde es eigentlich ganz gut angenommen, aber da hätte es auch schon enden können. Denn die Italienerinnen haben sich sehr schwer getan mit den Chinesinnen. Paolini lag hier mit Satz und 2-4 hinten, hat die Partie gedreht. Ähnliches ist ihr im Halbfinale gelungen gegen Elena Svitolina. Sie war dann auch im Doppel da, hat dann im Finale eine überragende Partie gespielt gegen Jessica Pegula. Und man muss sagen, zumindest im Billie Jean King Cup ist sie wirklich eine Top-5-Spielerin. Und zwar eine, die offensives, aggressives, entschiedenes Tennis spielen kann. Auch auf so einem Hardcourt. Und das ist schon beeindruckend, wenn man überlegt, wo sie noch vor 2 Jahren gewesen ist.
Und man kann sagen, sie hat so ein bisschen die begeisterndsten Spiele mitgemacht. Also gegen Meng Jinyu 4-6, 7-6, 6-4 und vor allen Dingen das Halbfinale gegen Elina Svitolina, was auf extrem hohem Niveau gespielt worden ist und wo Svitolina auch ihre Chancen hatte. Sie hatte den ersten Satz mit 6-3 gewonnen, 3-6, 6-4, 6-4 am Ende für Paolini. Sie hat dann so ein bisschen für die Highlights gesorgt. Ein anderes Highlight war dann noch das Match von Paula Badosa gegen Elina Svitolina, was mit 7-5 von Svitolina im dritten Satz gewonnen worden ist. Aber Jasmine Paolini hat diesen ganzen Wettbewerb so ein kleines bisschen getragen.
Ja, in den letzten beiden Jahren, kann man sagen. Genau. Also ich meine, in 2024 hatte sie diese sehr spektakuläre Partie gegen Iga Świątek, was ja auch ein ewig langes Match war. Und dann kam sie zurück mit Sara Errani, hat da dann das entscheidende Doppel gewonnen, hier ebenfalls. Und gerade das Halbfinale, ich würde sagen, Italien gegen Ukraine, war wahrscheinlich die Partie der Woche. Und das war ja von beiden Seiten wirklich Top-Tennis. Und dass die Italienerinnen das dann so klein im Finale gewinnen, ich glaube, das war nicht unbedingt zu erwarten. Man hätte zumindest annehmen können, dass Cocciaretto ihr Spiel gegen Emma Navarro verliert. Aber da haben die Italienerinnen dann wirklich einfach mal durchgedrückt und haben es für sich entschieden. Und das ist erstaunlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie noch 3 Jahre hält. Dafür ist Errani jetzt auch schon zu nah an den 40 dran und Paolini geht bald über die 30. Aber einmal noch, vielleicht noch mal zweimal. Und das wäre dann natürlich wirklich einfach eine, ja, etwas, was sie hinterlassen würden. Und man darf ja auch nicht vergessen, Errani war schon an der ersten italienischen Generation beteiligt, die damals in den späten Nullerjahren auch schon für Aufsehen gesorgt hat, auch schon den Billie Jean King Cup, damals noch Fed Cup gewonnen hat. Also das ist auch schon sehr beeindruckend, was, ja, welche Spuren Errani in dem Wettbewerb hinterlassen hat.
Ja, er hat in den letzten 15 Jahren durchaus dem Tennis dann auch eher einen Stempel aufgedrückt. Die Italienerinnen gewannen also im Finale gegen die USA. Die hatten sich schwer getan in dieser Woche. Jessica Pegula war nicht in Form. Sie hatte gegen Katie Bolter in 3 Sätzen gewonnen im Halbfinale. Emma Navarro hatte gegen Sonny Cartel in 3 Sätzen gewonnen im Halbfinale. Im Finale hatten beide keine Chance. Navarro gegen Cocciaretto und Pegula gegen Jasmine Paolini. Und im Viertelfinale hatten sie gegen die Kasachinnen auch extrem viel Glück, weil Emma Navarro im Tiebreak des dritten Satzes gegen Julia Putintseva mit 8-6 gewonnen hatte. Rybakina gewann dann gegen Jessica Pegula ganz klar 6-4, 6-1 und dann gewannen am Ende Jessica Pegula und Taylor Townsend gegen Rybakina und Putintseva mit 6-2 und 7-6. Da hätte es schon vorbei sein können für das US-amerikanische Team. Es war nicht schön, aber es war mit Kampf ins Finale durchgekämpft und da haben sie dann klar verloren.
Ja, ich meine, wenn man drauf guckt, sind sie eigentlich nominell das stärkste Team gewesen und hätten noch locker zwei Teams hier hinschicken können, die auch im Viertelfinale hätten stehen können. So tief ist das amerikanische Tennismoment besetzt. Coco Gauff ist man, glaube ich, eher nicht für den Billie Jean King Cup zu haben. Ähnliches für Madison Keys. Die beiden, die jetzt angetreten sind, haben wir häufiger gesehen. Mit Taylor Townsend war ja auch die zumindest nominell weltbeste Doppelspielerin dabei. Und von daher, ja, war es generell hier so ein Kampf in Anführungszeichen eben zwischen dem Team, das am besten besetzt ist und dem Team, das halt wirklich ein Team ist und auch als Team überall auftritt. Und das sind die Italienerinnen. Und wenn man jetzt im Nachhinein drauf guckt, dann kann man wahrscheinlich irgendwie so ein Power-Ranking aufstellen. Italien an 1, Ukraine an 3, die USA, Entschuldigung, Ukraine an 2, die USA an 3. Und dann müsste man gucken, wer wirklich von den anderen Teams am besten oder stärksten gewesen ist. Aber es hat sich so ein bisschen oben was abgesetzt. Das sind die Italienerinnen und die Amerikanerinnen, glaube ich, können auf Jahre eigentlich um den Billie Jean King Cup mitspielen. Und die Britinnen hätten unter Umständen auch eine Chance gehabt, ins Finale zu kommen, hätte Emma Raducanu hier mitgespielt und wäre nicht nach Seoul gegangen.
Über die sprechen wir gleich noch, über Emma Raducanu und ihren Weg nach Seoul. Sollen wir gerade noch über Taylor Townsend sprechen und wie sie sich den Unmut des chinesischen Publikums auf sich gezogen hat?
Ja, ich habe es nur halt mitbekommen, du darfst also gerne zusammenfassen.
Sie sind Abendessen gegangen und da gab es irgendwas mit Frosch und sie hat sich danach angeekelt geäußert auf Instagram, wie man das hier essen kann und was hier für Tiere getötet werden würden und so. Und darauf hat sie einen ziemlichen Backlash bekommen, hat sich dann am nächsten Tag, hat sie um Entschuldigung gebeten und ich hätte jetzt gesagt, man kann sowas vielleicht denken, man kann sowas vielleicht auch im kleinen Kreis sagen, aber ob man das einen Hunderttausenden, vielleicht auch Millionen Followern auf Instagram beitragen soll, das weiß ich halt nicht. Und das fand ich jetzt eher etwas unüberlegt, aber ja.
Auch unnötig.
Ach, völlig unnötig. Dann, ja, ist ich mein, dann ist was anderes. Dann ist was anderes.
Ja, also es ist ja einfach eine Show aus einem eigenen Gefühl machen. Also da ging es ja irgendwie drum. Und Die Essenskulturen sind überall anders. Ich kann sagen, ich habe in China so gut gegessen wie sonst nie auf der Welt. Bin allerdings jetzt auch niemand, der Frösche isst. Von daher, vielleicht hat das den Unterschied gemacht. Ich weiß es nicht. Es war also aber wirklich irgendwas zwischen unangebracht, unvorsichtig und einfach am Ende sehr unnötig von ihr. Sie hat sich entschuldigt. Vielleicht lernt sie draus. Hoffentlich lernt sie draus. Ich glaube, so können wir es dann auch stehen lassen.
Was ich allerdings sehr gut finde, fand ich gerade die Formulierung von dir aus einem Gefühl eine Show machen. Das hat mir sehr gut gefallen. Doch? Ja. Ich meine, mehr musst du gar nicht dazu sagen. Ja. Das passt schon mal. Das passt schon alles. Eine Sache würde ich gerne noch über den Billie Jean King Cup erzählen. Schön, dass Paula Badosa wieder da ist nach ihren Rückenproblemen.
Boah, und trotzdem habe ich sofort gedacht, ich hoffe, das war jetzt nicht zu früh. Ich hoffe, sie ist da jetzt nicht zu früh angetreten. Das ist ja so ein bisschen, was sich durch ihre letzten zwei Jahre zieht. Ich würde sagen, sie ist vom Niveau eigentlich in den letzten Jahren immer irgendwo zwischen 5 und 15 im Ranking unterwegs. Das zeigt das Ranking nicht, weil sie eben so häufig verletzt gewesen ist. Jetzt war sie ganz okay, also war eigentlich super in die Saison gekommen, für Halbfinale in Melbourne und dann hat sie sich okay gehalten. Dann musste sie schon wieder rausziehen, nachdem es ja im Frühling dann eigentlich verletzungstechnisch schon nicht mehr lief. Jetzt sitzt sie zurück. Vermutlich wird es immer ab jetzt so laufen, dass sie für ein paar Monate dabei ist, dann nicht mehr. Sie wird am besten einschätzen können, was sie ihrem Körper zumuten kann. Und wir wünschen ihr sehr, dass sie das schafft, dass sie da oben beibleiben kann, dranbleiben kann.
Ja, absolut. Italien gewinnt den Billie Jean King Cup im Finale gegen die USA mit 2-0 und Jasmine Paolini hat ihrer kleinen Krone noch einen Anstecker, eine Perle draufgesetzt auf ihre bislang schon durchaus sehr interessante beziehungsweise sehr beeindruckende Krone. Das ist ein schiefes Bild, was ich jetzt gewählt habe. Naja.
Och, dir wird's gefallen. Glaube ich so.
Das glaube ich auch. In Seoul wurde auch gespielt und da hat Emma Raducanu mitgespielt. Sie hat sich gedacht, ich brauche die Weltranglistenpunkte und hat dann gegen Jacqueline Christian in der ersten Runde gewonnen und dann gegen Barbora Krejcikova mit 6-4 und ich meine, 5-2 geführt und hat dann noch mit 6-4, 6-7, 1-6 verloren, nachdem Barbora Krejcikova, wie bei den US Open, als sie gegen Taylor Townsend gewonnen hat, 5 Matchbälle hier abwehrte. Damals gegen Taylor Townsend waren es 8 und am Ende in 3 Sätzen gewonnen. Emma Raducanu, ich glaube auch, dass die britischen Tennisfans werden mit ihr nicht so richtig warm, weil sie immer mal wieder Entscheidungen trifft, die für Kopfkratzen sorgt, auch mit ihrer Trainersuche etc. in den letzten Monaten. Vielleicht weiß sie selber nicht so richtig, was sie tut. Sie hätte dem britischen Team durchaus helfen können, weil die Punkte, die sie jetzt hier gemacht hat in der zweiten Runde, das waren jetzt 60, die hätte sie auch woanders noch kriegen können.
Gut, sie hat wahrscheinlich auch noch eine gute Antrittsprämie bekommen.
Das hat sie wahrscheinlich, ja.
Gehe ich mal von aus. Hinter Świątek sicherlich die zweitgrößte. Sportlich geht es ihr im Moment, das nehme ich an, sehr um die Setzung bei den Australian Open, dass sie da genug Punkte für holt. Und das ist ja auch durchaus im Bereich des Realistischen. Und trotzdem ist es sicherlich dahingehend für sie schade, weil ich das Gefühl hatte, dass sie im Billie Jean King Cup eigentlich auch immer wieder aufgeblüht ist, auch in Phasen, wo es bei ihr nicht so gut gelaufen ist.
Also letztes Jahr hat sie super gespielt.
Genau, also zum Beispiel, das war in Frankreich, glaube ich, wo die Britinnen gewonnen hatten. Ne?
Mhm. Und auch in Malaga hat sie super gespielt.
Ja, und dessen hat sie sich jetzt ein bisschen beraubt, ist auch okay. Sie hatte ja letztes Jahr schon angekündigt, dass sie sehr gerne in Asien spielen will. Sie hat ein chinesisches Elternteil. Ich glaube, sie fühlt sich dort wohl. Sie nimmt an, dass die Bedingungen ihr sehr gut passen, weil die Courts häufig schnell sind, der Ball nicht so hoch abspringt, dass zu ihrem Konterspiel sehr gut passt. Allerdings würde ich sagen, ist es hier dann natürlich daneben gegangen. Das kann passieren gegen Krejcikova. Nicht alle Spielerinnen wehren dann wirklich Matchbälle gegen sie ab und biegen so eine Partie noch um. Ich vermute allerdings eine Runde danach. Ach, wäre wiederum Schluss für sie gewesen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt für sie hier das große Meisterstück geworden wäre.
Iga Świątek hat dieses Turnier gewonnen. Sie war in 1 gesetzt. Sie hatte eigentlich Fußprobleme während der US Open gehabt. Das hat der polnische Journalist Dominik Czankowski mit Wim Fissett in einem größeren Interview herausgearbeitet. Auf Twitter kann man das finden. Und Świątek hatte aber wohl wenige Tage nach dem Turnier, nach den US Open, ihrem Team angekündigt, nee, ich möchte nach Seoul fliegen und ich möchte in Seoul spielen. Und sie war hier in 1 gesetzt. Sie war natürlich die große Favoritin und sie war die große Geschichte in Seoul und sehr, sehr viele Fans waren in Seoul nur wegen ihr und sie hat ist ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Zorana Kerstea 6-3, 6-2, Barbora Krejcikova 6-0, 6-3, Maya Joint 6-0, 6-2, das war an einem Tag, weil es an dem Donnerstag so geregnet hatte, am Freitag beide Matches, also das Viertelfinale und das Halbfinale gespielt und dann im Finale gegen Ekaterina Alexandrova auf das härteste geprüft worden und dann am Ende mit 1-6, 7-6 und 7-5 gewonnen. Mehr können sich dann auch die Organisatoren nicht wünschen von einer Spitzenspielerin, die sie wahrscheinlich teuer eingekauft haben. Sie hat wirklich ja abgeliefert und das war eine richtig gute Vorstellung von ihr.
Ja, und ich würde sagen, zumindest beim Finale war die Hütte voll, ne?
Im Finale war die Hütte voll, ja. Im Halbfinale auch schon.
Ja, ich glaube, das ist ja auch ein Turnier, was früher schon sehr gut gelaufen ist, dann jetzt erst vor ein paar Jahren zurückgekommen ist. Und ja, auch ein Land von ich meine, sind wir ehrlich, Tennis wird primär in Turnierform in reichen Industrieländern ausgespielt. Und das war sicherlich immer noch so ein kleiner blinder Fleck auf der Landkarte. Ich kann mir vorstellen, dass es da sogar noch mehr Bedürfnis nach Spitzentennis gibt. Und auch in den letzten Jahren schien das WTA-Turnier da schon sehr gut angekommen zu sein. Und durch Świątek Woche angesprochen, das war, würde ich sagen, bis zum Finale sehr gut. Dann hat sie im Finale schon ein bisschen Glück gehabt. Also das hätte auch an Alexandrova gehen können. Auf einmal war der Return bei Świątek weg. Eine Performance, die wir in den letzten Monaten eigentlich in der Form nur einmal gesehen haben. Im Viertelfinale der US Open, da hatte sie auch ärgere Probleme, den Aufschlag der Gegnerin zurückzubekommen. Und jetzt hat sie aber das dann kompensieren können über einen guten Aufschlag, einen guten Vorhandtag und halt diese Nervenstärke, die wir zwischendrin schon verloren dachten, als sie irgendwie fast alle großen Matches verloren hat, über ja, einen Zeitraum von mehreren Monaten in diesem Jahr und ja wirklich engere Partien haufenweise fast verloren hat. Und das hat sie dann hier sehr gut gemacht. Und ich würde sagen, das war Alexandrowa in ziemlicher Topform. Auf der anderen Seite, das war eine super Leistung von Alexandrowa, wie man der Katz gekontert. Und ich denke, ist ja hier auch aufgelaufen in der Annahme, dass sie in Peking ebenfalls Chancen auf den Titel hat und dann nicht mehr so weit weg ist im Ranking von Arina Sabalenka, die jetzt auch Peking abgesagt hat. Also für Świątek ist noch alles möglich, was die Nummer 1 am Ende des Jahres angeht.
Ich glaube auch, dieses Finale war sehr, sehr wichtig. Ich habe das kommentiert bei Sky und nach dem ersten Satz gab es dann schon durchaus erhitzte Debatten zwischen ihr und auch Daria Abramović, ihrer Mentaltrainerin. Und hinterher gab es dann nochmal so ein, also haben sie sich noch was zugeflüstert, auch mit Wim Pissett und so, und haben sich so ein bisschen da gegenseitig unterstützt, dass das hier ein großer Sieg gewesen ist. Und ich glaube, das war ihr sehr wichtig, so ein enges Match dann auch mal zu gewinnen. Und da möchte ich unterstützen, was du gerade eben gesagt hast. Ich glaube, das war ihr wirklich wichtig, ein Spiel, wo sie auf eine Alexandrowa getroffen ist, die extrem gut gespielt hat, dass sie das noch so umgebogen hat und dass sie dort ruhig geblieben ist. Dann auch in diesen entscheidenden Situationen, wo sie gegen einen Matchverlust zum Beispiel aufgeschlagen hat. Das war insgesamt eine richtig gute Leistung von ihr.
Ja, und ähnliches kann man ja für Alexandrowa sagen. Es war keine überragende Woche von Alexandrowa. Also spielerisch, es war einfach ein Bestätigen dessen, was in dieser Saison drin ist. Und das ist nahe an den Top Ten dran. Sie hat eigentlich nur einen dominanten Sieg gehabt, der war gegen Ella Seidel. Können wir drei gleich drüber sprechen. Aber sie hat es im Finale gebracht und Świątek hat es gekontert. So wie jemand es kontert, die ganz oben in der Weltrangliste ist. Und die schafft sich dann auch eine Spielerin in Topform im engsten Moment vom Leib zu halten.
Ich habe häufig die Nase gerümpft über Ekaterina Alexandrowa. Es gibt verschiedene Dinge, wo ich dann sage, das Tennis, auch wenn es sehr erfolgreich ist, sie ist im Moment auf Platz 11 der Weltrangliste, auf Platz 10 im Race. Das Tennis ist nicht unbedingt das, wo ich jetzt laut Hurra schreie, wenn ich sehen darf. Aber sie hat in diesem Turnier, ich habe drei Matches von ihr kommentiert, sie hat in diesem Turnier exzellentes Tennis gespielt insgesamt. Und das Finale gegen Iga Świątek, da möchte ich auch das unterstützen, was du gesagt hast, war nah, glaube ich, an ihrer Topform. Sie hat am Ende es knapp verloren, sie hat zwischendurch zweimal war sie zwei Punkte entfernt vom Matchgewinn. Sie konnte es nicht durchdrücken. Aber was sie hier in diesen Matches mit ihrer Vorhand gemacht hat, gegen Ella Seidel zum Beispiel, auch gegen Katerina Siniakova und auch gegen Iga Świątek über weite Teile des ersten und zweiten Satzes, das war absolute Weltklasse. Und die Vorhand ist ein richtig, richtig guter Schlag. Mit dem kann sie alles machen. Sie hat zwischendurch immer wieder Phasen, wo sie extrem erratisch spielt, wo die Körpersprache auch überhaupt nicht stimmt. Aber das war im Finale überhaupt nicht der Fall. Da hat sie über drei Sätze lang, über 2:45 den Fokus gehabt und hat Świątek ein Match auf Augenhöhe geboten. Und ich glaube, das war insgesamt eine fantastische Woche für Alexandrowa.
Ja, und du hast angesprochen, dass sie auf Platz 10 im Race ist. Und wenn man da jetzt einmal drauf guckt, dann ist sie zwar zu weit, glaube ich, hinter Platz 8. Sie wird es höchstens als Ersatzspielerin nach Riad schaffen zu den WTA Finals. Aber ich halte es für sehr realistisch, dass sie die Saison in den Top 10 beendet. Denn hinter ihr sind es 500 Punkte zu Clara Tauson. Wird Tauson einen so viel besseren Herbst haben? Ich glaube es nicht unbedingt. Elina Svitolina scheint erstmal wieder eine Pause zu machen für den Rest der Saison. Dann kommt schon Emma Navarro. Da sind es dann 800 Punkte, zu Naomi Osaka sind es 900 Punkte. Und das müssen die Spielerinnen auch erstmal holen. Also ich halte es für einigermaßen realistisch, dass Alexandrowa am Ende auf Platz 10 einläuft für die Saison. Und ich meine, in dem Alter, sie wird bald 31, von sich behaupten zu können, hey, ich habe wahrscheinlich wirklich das Maximum aus dem rausgeholt, was ist. Ich hätte dann eine Saison in den Top 10 beendet. Das wäre schon ziemlich beeindruckend und hätte ich ihr ehrlicherweise auch nicht zugetraut.
Ekaterina Alexandrowa also hier im Finale gegen Iga Świątek unterlegen. Lass uns auch noch über ein, zwei andere Spielerinnen sprechen. Maya Joint zum Beispiel. Maya Joint hat hier das Halbfinale erreicht, unter anderem mit Siegen über Linda Frevertová in der ersten Runde. Dann Sofia Kenin 6-3, 6-1, das war eine ganz klare Geschichte. Dann gewinnt sie gegen Clara Tauson 6-0, 6-3, war dann chancenlos gegen Iga Świątek. Und da ist dann auch so ein bisschen ihr Aufschlag entschlüsselt worden von Świątek, weil den hat Świątek quasi zwischen Grundlinie und T-Linie genommen und der war einfach nicht gut genug. Aber Maya Joint ist eine Spielerin, die extrem schnell jetzt die Weltranglisten nach oben klettert, ist jetzt schon unter den Top 40 und wird vielleicht zu den Australian Open gesetzt sein. Und wenn sie tagsüber spielt und ihre Sonnenbrille aufhat, dann erinnert so vieles an Sam Stosur.
Ja, hat er auch eine sehr gute Vorhand.
Mit der ja,
sie
genau.
Wirklich
und hatte eine gute Karriere, möchte ich auch sagen.
Ja, vielleicht scheint auch. Ich meine, genau. Zwei Titel vor 20, das ist schon ziemlich beeindruckend. Es waren in Anführungszeichen nur Rabat und Eastbourne, aber da würden sich ganz viele die Finger nachlecken, solche Titel zu holen. Und eins war hier wieder extrem beeindruckend. Sie ist wirklich gut gegen den zweiten Aufschlag der Gegnerin, hat hier über ihre Matches 75% gegen den zweiten Aufschlag gewonnen. Da ist das Match von Świątek mit drin. Also es ist nicht so, dass es nur gegen Laufkundschaft war. Und der Aufschlag ist wirklich... Manchmal, was ist besser, Hop oder Top?
Na, Hop ist besser.
Hop ist besser, ne?
Top ist besser, Entschuldigung.
Manchmal ist er Top, nicht, viel häufiger ist er Hop. Ja. Und die Vorhand ist aber beeindruckend. Ich weiß nicht, wie viel weiter es nach oben gehen kann, ohne einen wirklich guten Aufschlag. Ich glaube, dazu fehlt ihr ein bisschen was, aber sie sieht jetzt schon aus wie so eine Kandidatin, die sich auf ein paar Jährchen in den Top 50 festsetzen kann und halt so ein bis zwei Titel in der Saison holt. Also das halte ich für ziemlich realistisch.
Ich glaube, da ist sogar noch mehr drin. Also Top 50 halte ich für absolut klare Geschichte in den nächsten, ich sag mal, 8 bis 10 Jahren. Ich glaube, dass da auch Top 20 etc. drin ist. Der Aufschlag muss halt besser werden, meiner Meinung nach.
Das ist halt die große Frage, ne?
Ja. Aber sie ist noch sehr jung. Also sie ist nicht in dem Alter, wo du sagst, naja, jetzt wissen wir ja schon, da ändern sich die Spielerinnen und Spieler nicht mehr so unbedingt.
Ja, ich meine, es wird spannend. Gibt sie uns nächstes Jahr die Anna Schneider? Und fällt so wieder ein bisschen auf ein gewisses Leistungslevel zurück oder beißt sie sich oben fest, wie wir es auch schon gesehen haben. Ich glaube, sie wird nicht Mira Andreeva, die ist dann doch nochmal ein ganz anderes Kaliber, die ist auch völlig zurecht da ganz oben, aber vielleicht wird sie ja wirklich Richtung Top 20 gehen.
Das ist meine Prognose mit Maya Joints.
So viele Australierinnen haben wir jetzt auch nicht, die sie so weit oben sind. Nee. Kasatkina, sonst fällt mir niemand ein.
Nee, Kimberly Burrell, glaube ich, ist die Nächste, die da kam, aber die hat, glaube ich, nicht das Talent von Maya Joint und auch nicht von Daria Kasatkina. Lass uns über Ella Seidel sprechen, weil die hat hier nämlich das Viertelfinale erreicht, hatte in der Qualifikation in der ersten Runde gegen Mai Hontama schon 5 Matchbälle abwehren müssen und hatte das Hauptfeld erreicht, hat dann gegen Jessica Poncher gewonnen, auch in knapp 3 Stunden, 5-7, 6-4, 6-2. Dann gewinnt sie natürlich gegen Beatrice Haddad-Meier das längste Match ihrer Karriere in über 3,5 Stunden. Haddad-Meier war die Titelverteidigerin, 6-7, 7-6, 6-7, 5. Haddad-Meier hatte hier auch schon einen Matchball. Entschuldigung, bitte. Ich war letzte Woche krank, deswegen habe ich ein bisschen Probleme mit der Stimme. Und dann verlor sie gegen Alexandrova mit 2-6, 3-6. Ja, diese Niederlage gegen Alexandrova war relativ klar, aber Ella Seidel hat die Top 100 erreicht und hat in dieser Woche auch in Peking die Quali überstanden, steht also dort auch im Hauptfeld und es geht peu à peu nach oben für Ella Seidel.
Ja, und am wichtigsten ist, sie steht im Race so um die 80. Ich gucke es kurz.
85, glaube ich.
Ja, genau. 85 jetzt mit der Quali in Peking. Warum ist das wichtig? Weil das natürlich dann zum Ende hin die Weltrangliste des Jahres wird. Und ich denke, dass es mittlerweile relativ realistisch ist, dass sie das Hauptfeld bei den Australian Open direkt machen sollte. Und das wäre natürlich beeindruckend. Genauso beeindruckend jetzt hier der Sieg. Haddad-Meier ist, glaube ich, dahingehend eine ideale Gegnerin, dass sie ihre Gegnerinnen ins Spiel kommen lässt, ins Match kommen lässt. Und das hat Seidel sicherlich gut getan. Besser als überrollt zu werden von einer Spitzenspielerin, dann lieber eine, die sie irgendwie zum Kampf auffordert, wie das hier der Fall war. Wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, dann hat sich Haddad-Meier zum Ende ein bisschen am Knie verletzt, hat vielleicht dazu beigetragen, dass sie es nicht über die Ziellinie bekommen hat, aber auch bis dahin war es ja eine sehr enge Geschichte gewesen und ich würde sagen, peu à peu etabliert sie sich als potenzielle Top-100-Spielerin und sollte es jetzt eigentlich wirklich schaffen, sich da einigermaßen festzusetzen.
Sie hat einen sehr guten Aufschlag und sie hat eine sehr gute Vorhand. Und das sind die beiden Schläge, mit denen sie Matches erfolgreich bestreitet. Und da bin ich sehr gespannt, wie sie das weiterhin oder weitermachen wird, weil sie arbeitet ja jetzt in der Tennisbase Oberhaching zusammen mit Lars Übel. Der ist jetzt diese Woche nicht dabei gewesen, jedenfalls nicht in Seoul dabei gewesen. Da war nur Matthias Bräunig, der Physio des DTB, mit dabei. Jetzt in Peking wird, glaube ich, Lars Übel wieder dabei sein, da bin ich mir aber nicht so ganz sicher. Und trotzdem scheint sie im Moment in sehr guten Händen zu sein, weil die Erfolge, und das ist, wie gesagt, das ist jetzt nicht in irgendeiner Weise der Durchbruch und dass das wie eine Rakete nach oben geht, sondern es geht schrittweise. Und das ist ja vielleicht auch nicht unbedingt der schlechteste Weg, um in die Weltspitze zu kommen, in die erweiterte Weltspitze dann zu kommen.
Ja, ich glaube, das würde jetzt auch nicht ganz zu ihrem Wesen passen, wenn sie da jetzt nach oben schießen würde. Und ich glaube auch nicht, dass sie jetzt eine Conor Grand Slam-Siegerin ist, die jetzt hier eben aus dem Nichts nach oben schießt und sich da direkt festsetzt. Ich würde tippen, dass die sich immer weiter nach oben arbeiten wird. Und dann werden wir sehen, wo sie die Grenze erreicht. Aber diese sehr klassische Kombo aus starkem Aufschlag, starker Vorhand begleitet uns durch die Tennisgeschichte und hat sehr viele Erfolgsgeschichten geschrieben. Also nicht unmöglich, dass es für sie auch noch ein gutes Stück weiter nach oben geht.
Ein Wort noch zu Katerina Siniakova, die hat hier das Halbfinale erreicht, hat dort gegen Ekaterina Alexandrova verloren mit 4-6, 2-6, hat dann aber zum ersten Mal seit Paris 2024 wieder ein Doppel mit Barbora Krejcikova gespielt und natürlich haben sie es gleich gewonnen. Also die beiden, ich glaube, die kann man nachts um drei wecken, in verschiedenen Geisteszuständen und die gewinnen immer noch ein Doppel.
Hast du gesehen, warum? Gab es eine Begründung, außer dass Townsend Billie Jean King Cup gespielt hat?
Nee, eine andere Begründung habe ich nicht gesehen.
Oh, okay, also keine große Versöhnung, wenn es denn jemals wirklich Streit gab, sondern einfach eher ein Zufall, hm?
Ja, weil beide am gleichen Turnier waren, weil Laura Siegemund nicht mehr mit Krejcikova spielt. Ich glaube, er ist einfach so, soll man machen und machen wir und dann haben sie beide das Turnier gewonnen. Und Taylor Townsend, wie gesagt, war in Shenzhen.
Ja. Ich meine, davon ab, Siniakova liefert ist jetzt auch schon 29, liefert seit 10 Jahren immer dieselbe Saison, so 2, 3, 4 Mal im Jahr macht sie auf, haut ein Halbfinale irgendwo raus, gewinnt ein großes Challenger, gewinnt ein kleineres WTA-Turnier, geht irgendwo zwischen 30 und 70 durch, schafft aber nie den Sprung ganz nach oben, außer im Doppel und trotzdem, das Doppel wird sie zu einer ziemlich legendären Spielerin in dieser Generation machen.
Doppel-Draw in Peking ist leider noch nicht draußen, deswegen, ich hätte gerne nachgeguckt, mit wem sie jetzt in Peking spielt, ob sie dann schon wieder mit Taylor Townsend zusammenspielt. Das waren das die Turniere der Damen, die Billie Jean King Cup Finals wurden von Italien gewonnen. In Seoul hat Iga Swiatek gewonnen. Wir werden gleich über die Herren sprechen. Die haben in San Francisco den Laver Cup gespielt und die haben in Chengdu und Hangzhou gespielt. Und in Chengdu und Hangzhou haben zwei Spieler gespielt. Der eine spielt ein unglaublich seriöses Jahr. Und der andere ist nach großer Verletzung oder langer Verletzungspause wieder zurück. Das alles gleich hier bei Chip & Charge, dem Tennis-Talk.
Er blutet, er taumelt und steht doch wieder auf. Bastian Schweinsteiger im WM-Finale 2014 in Rio. Gezeichnet, aber unerschütterlich. Diese Bilder machten ihn zur Legende. Doch der Weg dahin, der war lang. Vom frechen Lausbub mit wilden Frisuren und Eskapaden über bittere Niederlagen, wie zum Beispiel das Finale daheim, bis hin zum Anführer, der Bayern zum Triple-Sieger machte und Deutschland zum Weltmeister. Die ganze Geschichte von Bastian Schweinsteiger, der blutige Weg zur Legende, hört ihr jetzt in den 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.
Team World hat den Laver Cup 2025 gewonnen, nachdem 2024 auch Team World gewonnen hatte. Warte, das gucke ich nochmal nach.
Ja.
Ja, haben sie den Titel verteidigt. In Berlin hatten sie ja gewonnen. 2025 siegt das Team World mit 15-9. Taylor Fritz, Francisco Cerundolo, Alex de Minaur, Alex Mikkelsen, João Fonseca und Riley Opelka mit Ersatzmann Jensen Brooksby haben den Titel geholt gegen das Team von Europa mit Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Kaspar Rüth, Jakob Mentschik und Flavio Cobolli und Ersatzmann Tomas Machatsch. Es gab zwei neue Kapitäne mit Yannick Noah und mit Andrew Agassi. Würdest du die Annahme teilen oder die Meinung teilen, dass jemand wie Andrew Agassi und auch Yannick Noah, dass die beiden eine ziemlich gute Auffrischung waren für das Kapitänsamt, weil wie Andrew Agassi da wie ein Flummi rumgesprungen ist, das fand ich schon ziemlich cool an diesem Wochenende.
Also erstmal teile ich was anderes, dass ich gerade Quatsch erzählt habe. Die Europäer haben es letztes Jahr noch gewonnen.
So,
auf
Berlin.
Auf der Zielgeraden in Berlin.
Genau.
Davor haben es die Amis alle, Amis. Naja, sind sie ja offiziell nicht, sondern Team Welt hatte davor zweimal gewonnen, unter anderem am Abschied von Federer. Also die haben es umgedreht, das Ganze, aber im letzten Jahr in Berlin verloren. Dieses Mal war, würde ich sagen, Team Welt auch das Bessere der beiden Teams und die Auffrischung hat auf jeden Fall gut getan, sollte vielleicht sogar noch öfter stattfinden und ich meine, ich hatte mir ja auch oben in Notizen aufgeschrieben, Andrew Agassi wahrscheinlich Hauptdarsteller des Wochenendes. Also der ist mitgegangen, der hat Spaß gehabt, den fand ich richtig gut Und es ist natürlich auch spannend, wie hier auf einmal Taylor Fritz so eine gute Leistung unter ihn gebracht hat, wie Alex de Minaur auf einmal noch ein bisschen besser war, als wir ihn sonst schon gesehen haben. Und Noah passt natürlich sowieso mit seinem ganzen Flair sehr gut zum europäischen Team. Also es war an der Zeit, da würde ich zustimmen.
Es war absolut an der Zeit. Also nichts gegen John McEnroe und er ist eine Legende und auch nichts gegen Björn Borg. Aber Björn Borg hat dem Laver Cup so gar nichts zu geben gehabt. Und bei John McEnroe, ich habe es dann auch einmal zu häufig gesehen.
Ja, und Agassi ist jetzt endlich zurückgekommen ins Tennis in den letzten 2 Jahren.
Ja.
Ich glaube, alle warten noch auf den großen Knall, dass er zum Beispiel einen Spieler übernimmt und irgendwie an die Weltspitze führt. Im Moment ist er eher im Fernsehen und als Experte präsent, aber das war jetzt hier nochmal ein ganz schöner Auftritt für ihn. Und ich glaube, die Tür stände sehr weit offen, dass er entweder neben Jim Courier zum führenden Experten im englischen Sprachraum bei den Herren wird oder aber sogar irgendwen trainiert. Beides halte ich für möglich, aber es annimmt, das weiß ich allerdings nicht.
Ich gebe ganz offen zu, ich habe ihn in Wimbledon gesehen und da stand er quasi neben mir und da war ich dann, ich habe im Tennis jetzt einiges gesehen, da war ich aber noch starstruck.
Du bist locker 30 Zentimeter größer als er.
Locker. Und so. Ja, aber trotzdem war ich starstruck, ihn zu sehen. Das muss ich dann auch nochmal dazu sagen. Den Laver Cup hat das Team World gewonnen und das haben sie dieses Mal souverän gewonnen. Wir müssen, bevor wir über sportlich noch sprechen, müssen wir noch einmal darüber sprechen, was der Laver Cup momentan für eine Anziehungskraft hat. Novak Djokovic war nicht mit dabei, Ben Shelton war nicht mit dabei, Jack Draper war nicht mit dabei, aus verschiedenen Gründen. Wir hatten am ersten Tag in der Nachmittagssession Casper Ruud gegen Riley Opelka und Jakob Mencik gegen Alex Mickelson. In der Abendsession dann Flavio Cobolli gegen Joao Fonseca und Carlos Alcaraz und Jakob Mencik gegen Taylor Fritz und Alex Mickelson. Laver Cup ist extrem teuer für Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hätte mir kein Ticket geholt für diesen ersten Tag.
Ja, ich könnte mir fast vorstellen, dass er zieht, weil er so teuer ist. Ich meine, wir haben die Eliten, die auch irgendwie beschäftigt werden wollen. Und San Francisco ist dafür natürlich die perfekte Stadt. Also da läuft sehr viel Geld rum. Und ich glaube, es gibt wirklich viele Leute, die gehen zu Events, weil sie Geld kosten, nicht andersrum. Und ich würde dir zustimmen, es waren jetzt natürlich nicht die großen legendären Namen. Es war vielleicht ein Übergangsjahr. Ich meine, Cobolli gegen Fonseca könnte in 3 Jahren absolutes Spitzenduell sein. Mhm. Gut möglich, dass Cobolli in die Top 10 geht und Fonseca in die Top 5 geht. Also das ist, glaube ich, ziemlich realistisch sogar. Aber es war jetzt natürlich nicht der Laver Cup der großen Namen. Und jetzt könnte man sagen, dafür hat er dann halt Platz geboten für Geschichten. Zum Beispiel für die von Taylor Fritz, der sonst ein bisschen unscheinbar ist, aber hier jetzt würde ich sagen schon der Hauptdarsteller gewesen ist.
Ja, er war nicht nur der Hauptdarsteller, er war dann auch so ein ganz kleines bisschen der Anführer des Team World. Also er war die wiedererkennbarste Person und er hat hier 2 Punkte beigetragen. Am Tag 2 gewann er gegen Carlos Alcaraz mit 6:3 und 6:2, was so ein kleines bisschen die Vorentscheidung bedeutet hat, weil der Tag 2 an das Team World mit 4 Siegen ging. Erst gewann Alex de Minaur gegen Alexander Zverev, dann Francisco Cerúndolo gegen Holger Rune, Taylor Fritz gewann gegen Carlos Alcaraz und de Minaur und Mickelson gewannen dann auch noch das Doppel gegen Rune und Ruud. Und das war vielleicht so ein kleines bisschen die Vorentscheidung. Und dann gewinnt er das entscheidende Einzel gegen Alexander Zverev zum 7. Mal jetzt, glaube ich, hintereinander, dass er gegen Zverev gewonnen hat, 6-3, 7-6. Und er ist der neue Mr. Laver Cup für das Team World, kann man sagen.
Ja, also ich will schon rausstreichen, de Minaur, der hier alle 3 Partien gewonnen hat, inklusive seines Doppels und 7 Punkte geholt hat. Aber alleine schon, ob dessen, wo er gespielt wurde, der Laver Cup, war Fritz hier die interessanteste Geschichte. Und vor allem, weil er im Match gegen Alcaraz so ein bisschen was gezeigt hat, was man von ihm seltener gesehen hat. Er hat ein total offensives Tennis gespielt. Eine der großen Diskussionen des Laver Cups war mal wieder, wie langsam der Platz war. Haben die auch alle zu geäußert.
Grotesk langsam.
Sag nochmal.
Grotesk langsam.
Ja, aber Roger Federer, der ansonsten über langsame Plätze gerne schimpft, hat, also so zumindest in dem The Athletic-Artikel, den ich gelesen habe, gesagt, naja, hat aber halt auch den Vorteil, dass der hier nicht nur über das Surf dominiert wird, sondern dass man halt auch ein bisschen Unterhaltung bekommt. Und das dürfen wahrscheinlich nicht vergessen, bei aller Schimpferei ist es für viele wahrscheinlich spannender, sich sowas anzugucken. Und Taylor Fritz hat es genutzt. Er hat den einzigen Weg, glaube ich, gewählt, über den man im Moment Alcaraz wirklich besiegen kann. Das ist über eine radikale Offensive. Und Fritz ist ja sonst auch eher aus der verhaltenen Zverev-Schule, vielleicht ein klein bisschen offensiver, aber jetzt sicherlich auch niemand, der selber immer die Entscheidung sucht. Und hier hat er es gemacht und hat mutig und offensiv gespielt, angefeuert von Andre Agassi. Und da muss man sagen, Chapeau. Also das ist eine Leistung, die wir jetzt so häufig nicht von ihm gesehen haben. Ich glaube, man muss dem Laver Cup jetzt nicht überbordend viel Bedeutung zumessen. Aber man kann trotzdem sagen, dass beide das gewinnen wollten und dass es eine beeindruckende Leistung von Fritz war. Und ich würde sagen, dass das Match des Wochenendes einfach dahingehend, wer daran beteiligt war und wer es gewonnen hat.
Wir müssen allerdings darüber reden, dass der Laver Cup eine Chance verpasst hat. Und dass wir nicht das erste Duell von João Fonseca und Carlos Alcaraz gesehen haben. Am dritten Tag hätte es das Einzel Alcaraz gegen Fonseca geben können, aber Andre Agassi stellte Francisco Cerundolo auf gegen Carlos Alcaraz, der gewann dann mit 6:2 und 6:1. Das hätte ich gerne gesehen und ich glaube auch, dass es der passende Rahmen gewesen wäre für ein erstes Duell von Alcaraz gegen Fonseca.
Ja, und so ein Court ist ja gemacht für Fonseca.
Ja.
Fonseca ist vielleicht noch ein bisschen zu langsam im Moment für die absolute Weltspitze, aber rein am Schläger ist er jetzt ja schon ein Top-10-Spieler. Also was der abziehen kann, die Intensität, die er mitbringt, die ist halt überragend. Und von daher wäre es, glaube ich, hier perfekt gewesen. Warum Agassi es jetzt nicht gemacht hat, keine Ahnung, weil Cerundolo ja eigentlich auch nicht die Art von Spieler ist, die Alcaraz wirklich ins Schwitzen bringt, aber keine Ahnung, ich habe nichts zu gelesen. Du? Okay, dann war es einfach so.
Ja, über Alexander Zverev sollten wir auch nochmal sprechen. Der hat am zweiten Tag gegen Alexis Menon 1-6-4-6 verloren und am allerletzten Match gegen Taylor Fritz mit 3-6-6-7 verloren. Er hat keinen Doppel gespielt. Es war zwischendurch, gab es die Spekulation, dass er vielleicht mit Carlos Alcaraz Doppel spielen würde. Ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass man ihn versteckt hat hier in den Einzeln. Erstes Einzel am Samstag, letztes Einzel am Sonntag. Es hätte dann entscheidend werden können. Er hätte dann den Ausgleich noch schaffen können für das Team Europa. Ich habe das Gefühl, dass er immer noch nicht zu 100% fit ist. Gegen Alexis Menon hat er gar keine Chance gehabt. Gegen Taylor Fritz im zweiten Satz hat er sich rangekämpft dann nochmal. Das war eine okay Leistung. Und trotzdem habe ich das Gefühl, er ist nicht zu 100% fit. Er hat eine Nebenrolle gespielt, obwohl er eigentlich der zweitbeste Spieler war im Line-Up dieses Laver Cups.
Ja, ich meine, wir haben ja schon gesagt, es ist ein Übergangsjahr und in 3 Jahren wird er wahrscheinlich keine riesige Rolle mehr spielen, weil ich vermute, der Laver Cup hatte zwar am Anfang schon seine älteren Herren in den Mittelpunkt gestellt, aber ich denke, an sich ist das Ziel hier so ein bisschen immer die Spieler am Start zu haben, die gerade so am Peak ihrer Karriere sind, die vielleicht gerade in den entscheidenden und besten Jahren sind. Das wäre jetzt mal meine Annahme, dass man so nominieren wird. Und für Zverev war das natürlich in den letzten Jahren der Fall. Ob das weiter noch so sein wird, das werden wir sehen über die nächsten 1-2 Jahre. Kann sein, dass er angeschlagen ist. Er wirkt auf mich, als hat er wenig Selbstbewusstsein. Mhm. Der Belag ist jetzt natürlich auch nicht unbedingt einer, den er mag, dass der Ball so flach abspringt. Ja, und trotzdem ist er halt in beide Matches zwar reingekommen, aber als es dann gezählt hat, da waren die beiden Gegner dann schon um einiges besser. Und insgesamt ist er, würde ich dir zustimmen, blass geblieben. Hauptdarsteller waren andere. Ich meine, die genannten Fritz, die Menon, Alcaraz, zum gewissen Grade schon Fonseca. Und ja, irgendwie hat Zverev im Moment nicht so den Platz drin. Und jetzt gucken wir mal, wie sehr wir ihn in den nächsten Jahren noch sehen werden.
In Peking wird er in der ersten Runde gegen Lorenzo Sonego spielen, könnte in der zweiten Runde auf Tellen Griekspor treffen und im Viertelfinale auf Daniil Medvedev. Das ist mal ein schöner Einstieg in die in den Asien-Swing für Alexander Zverev mit ganz vielen Gegnern, die er nicht so richtig gerne mag. Auch wenn er gegen Lorenzo Sonego eine 5:0 Bilanz hat. Der Laver Cup wurde von Team World gewonnen. Nächstes Jahr geht es dann nach London. Was meinst du, wie viel Jahre lang gibt es das noch jährlich? Ich glaube nämlich, dass wir irgendwann auf den 2-jährigen Rhythmus gehen.
Tja, hängt natürlich davon ab, welche Gegenspieler Sinner und Alcaraz bekommen werden und ob die in Team Welt sein werden oder ob die auch alle weiteren Europäer sind. Wenn es irgendwann wieder dahin aufschlägt, dass alles nur von den Europäern dominiert wird, dann kann ich mir vorstellen, dass es irgendwo nach Zweijahresrhythmus geht. Wenn jetzt irgendwie von Zika oder jemand anders aus den USA oder Team Welt den Durchbruch schafft, dann könnte ich mir vorstellen, dass es beim einjährigen Rhythmus bleibt. Ich frage mich allerdings, ob man nicht irgendwann doch irgendwie nach Rio mal gehen würde. Oder wenn ein Chinese dabei ist, Jerry Shang zum Beispiel, irgendwie nach Hongkong oder Peking gehen wird. Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man den amerikanischen Markt die nächsten 10 Jahre in der Form backern kann.
In Hangzhou und in Chengdu gab es 2 ATP-Turniere. Das war der Auftakt in den Asien-Swing für die ATP-Tour. In Hangzhou war Andrei Rublev an 1 gesetzt, hat dann aber sehr früh gegen den Qualifikanten Valentin Rouillet gewonnen. Der hat hier auch das Finale erreicht, aber hat dann ganz knapp nur verloren im Finale gegen Alexander Bublik. Und ich habe vorhin vom seriösen Bublik gesprochen. Auch hier hat er wieder eine extrem souveräne Leistung gebracht. Er hatte in der ersten Runde gegen Alexander Bukic eine ganze Menge zu tun. 6-7, 6-4, 6-4. Danach war es Cruising. Dalibor Sochina hat er besiegt, 6-1, 6-1. Dann Wu Yibing, der allerdings angeschlagen war, 6-3, 6-3. Und im Finale gegen Valentin Rouillet, 7-6, 7-6. Es ist sein 3. Sieg auf ATP-Ebene in diesem Jahr, nachdem er das Start-Kitzbühel-Doppel gewonnen hat. Die Geschichte habe ich jetzt schon ein paar Mal erzählt, wie er in Las Vegas einen drauf gemacht hat nach seiner Erstrundenniederlage in Indian Wells und dann gleich in Phoenix das Finale beim Challenger erreicht hat und seitdem es bergauf geht. Er ist Top 20 Spieler inzwischen.
Ja, und hat eine realistische Chance, zu den ATP-Finals zu fahren. Ich meine, Draper wird nicht dabei sein. Also an dem ist er quasi schon vorbeigezogen. Djokovic werden wir sehen. Der hat jetzt zwar gemeldet für
Shanghai.
Was heißt für Peking?
Ne? Für Shanghai.
Für Shanghai und will auch in Athen spielen, seinem neuen Zuhause. Aber ob der Turin spielen wird, sehen wir mal. Und dann hätte Bublik halt wirklich eine Chance, in Turin dabei zu sein. Ich meine, es wäre zum Lachen irgendwie. Aber es wäre halt auch schon eine ganz coole Geschichte. Und er macht das immer natürlich schlau, die Arten von Turnieren, die er spielt. Klar, es konnte ihm hier keiner garantieren, dass Rublev und Medvedev früh rausgehen. Aber er nimmt mit, was er mitnehmen kann. Und ein paar Sachen laufen halt brutal gut in seinem Spiel. Ich meine, er hat hier über die Woche kein Break zugelassen, nur 3 Breakbälle. Er hat 91% der Punkte in dem ersten Aufschlag gemacht über eine ganze Woche. Das ist extrem beeindruckend, sieht man wirklich selten. Er, habe ich das Gefühl, ist im Moment richtig gut mit der Vorhand, hat da wirklich was gefunden, wo er die fantastisch verteilen kann, wo er die Linien entlang gehen kann, wo er ordentlich Topspin reinbekommt, wo er seinen Gegnern das Leben schwer macht. Er spielt super viele Stopbälle. Und im Moment passt alles bei ihm zusammen. Und jetzt ist die Frage, kann er das bei den großen Turnieren in den nächsten Wochen auch raushauen? Dann könnten wir ihn halt wirklich in Turin sehen. Und das wäre, ja, es wäre kurios, aber es wäre dann natürlich verdient.
Ja, auf jeden Fall. Alexander Bublik hat hier dieses Turnier gewonnen und er hat es im Finale gegen Valentin Rouillet gewonnen. Und Rouillet hat sich so langsam nach oben gespielt. Eigentlich Challenger-Spieler, ist hier durchgegangen durch dieses Turnier, hat in der Quali schon kämpfen müssen, dann gegen Alexander Kovacevic in der ersten Runde 4-6, 7-6, 6-3. Dann besiegt er Andrei Rublev 6-4, 7-6. Rublev stand komplett neben sich. Dann gewinnt er in 3 Sätzen, ganz knappen 3 Sätzen gegen Lerner Tien und gewinnt dann gegen Corentin Moutet, der auch neben sich stand mit 6-3, 6-2, stand jetzt im Finale. Rouillet, wir haben sehr, sehr viele französische Tennisspieler, die flashy sind oder die in irgendeiner Weise ästhetisches Tennis spielen. Das kann man von Valentin Rouillet nicht behaupten. Er ist eher auf die grobe Art unterwegs.
Ja, und er hat eine sehr gute Vorhand, einen ziemlich guten ersten Aufschlag. Darüber hinaus jetzt nichts, was besonders, finde ich, auffällt. Und du hast schon angesprochen, er war sehr erfolgreich auf der Challenger-Tour in diesem Jahr. 4 Finals gespielt, interessanterweise alle auf Sand gewesen. Ich glaube auch sonst alle seine Challenger-Finals auf Sand gewesen. Macht schon Sinn, warum er auf Sand gut ist. Hat mich jetzt schon sehr überrascht, dass er hier das Finale erreicht hat. Keine Ahnung, ob ihm jetzt ein längerfristiger Durchbruch gelingt. Ist jetzt für mich eher schwer vorstellbar. Aber auf der anderen Seite, wenn er schafft, irgendwo zwischen größeren Challengern und kleinen ATP-Turnieren unterwegs zu sein, daraus kann man sich schon eine sehr gute Karriere bauen. Und vielleicht ist das für ihn möglich. Und ich bin mir sicher, der Sieg gegen Rublev, egal wo Rublev jetzt gespielt hat, ist für ihn natürlich ein absolutes Highlight. Das ist dann, was er später mal sagen kann, meine Güte, ich habe einen Top-10-Spieler geschlagen, ich habe Andrei Rublev geschlagen. Also das war natürlich eine super Sache für ihn. Wie nachhaltig das jetzt ist, keine Ahnung, vermutlich nicht sonderlich, aber das ist dann unter Umständen auch eher ein Thema für die Challenger Corner. Ich glaube, da habt ihr mehr Augen auf ihm, als ich es jetzt habe.
Ich glaube, wir hatten ihn auch schon mal im Interview, Roland Saurier. Ich meine, Florian hatte ihn sich schon gepackt mal. Wir müssen über Wu Yibing sprechen. Der hat hier das Halbfinale erreicht. 2019 bis 2021 überhaupt nicht auf der Tour gewesen, weil Fußverletzungen etc. Dann 2022 wird er der erste Sieger bei einem ATP-Turnier aus China. Der erste ATP-Turniersieger aus China, als er damals in Dallas gegen John Isner 6-7, 7-6, 7-6 oder so gewonnen hat. Dann war er wieder lange Zeit verletzt, kommt jetzt dieses Jahr wieder und hat, seitdem er wieder gespielt hat, hat er wirklich gutes Tennis gespielt. Und hier hat er das Halbfinale erreicht. Er hat gegen Adrien Mannarino in der ersten Runde gewonnen, 4-6, 7-6, 7-5. Dann gegen Sebastian Korda, 4-6, 6-1, 6-4. Und dann lag er gegen Daniil Medvedev schon 5-7, 3-5 zurück. Und Medvedev schlug aufs Match auf und dann dreht Wu Yibing das noch und gewinnt 5-7, 7-6, 6-4. Im Halbfinale gegen Bublik war der Tank leer, aber er hat unglaublich viel Unterstützung bekommen in Hangzhou. Die Stimmung war wirklich außerordentlich, wenn er gespielt hat, und er hat mal wieder ein richtig gutes Turnier rausgehauen, und der junge Mann hat wirklich Talent und auch einer, den der Körper immer wieder im Stich lässt. Das war richtig gut anzuschauen in dieser Woche.
Ja, ich würde sagen, der fällt unter die Kategorie Shotmaker.
Ja.
Also einer, der das Tennis halt sehr leicht aussehen kann. Manchmal fehlt so ein bisschen bei Brot und Butter. Also seine Return-Statistiken sind jetzt ehrlicherweise ziemlich mau. Und ohne die reißt man im modernen Tennis jetzt nicht viel mehr als Top 50. Aber da gehört er sicherlich hin mit dem, was er im Angebot hat. Und das Match gegen Medvedev war ja auch so spektakulär, weil er es dann halt nicht darüber gedreht hat, dass er gewartet hat, dass Medvedev die Fehler macht, sondern er hat sich daraus befreit. Und das ist, was er kann. Und er ist dieses Jahr an 440 gestartet und ist jetzt unter den Top 200. Halt's für einigermaßen realistisch, dass er so unter die Top 120 wiederkommt. Jetzt noch im Herbst, hat auch in den letzten Jahren schon ganz gut in China gespielt. Und ich... ja, trau ihm, so er denn einigermaßen verletzungsfrei bleibt, auf jeden Fall zu, in Richtung Top 50 zu gehen. Für mehr, glaube ich, reicht's nicht. Aber der Unterhaltungsfaktor mit ihm ist auf jeden Fall groß.
Ja, der ist auf jeden Fall groß. Und wie gesagt, der wurde so sehr gefeiert in Hangzhou. Das war wirklich eine ziemliche Show. Lass uns noch einmal gerade über Daniil Medvedev sprechen. Der hat zum ersten Mal Thomas Johann schon an seiner Seite gehabt, hat in der ersten Runde gegen Nishi Spassov already gewonnen, 6-2, 6-3, hat sich hinterher darüber besonders gefreut, dass sein Aufschlag so funktioniert hat. Der hat auch gegen Wu Yibing knapp zwei Sätze funktioniert. Aber als es im dritten Satz dann eng wurde, und ich habe das Match ab dem zweiten, Mitte des zweiten Satzes kommentiert, deswegen relativ genau gesehen, da fiel er wieder in ein altes Muster. Und da habe ich gedacht, das kenne ich von einem deutschen Spitzenspieler, wenn es eng wird, dass man wieder in so ein altes Muster fällt. Da wurde er wieder defensiv, stand 7 oder 8 Meter hinter der Grundlinie. In Hangzhou gab es einen großen Auslauf. Da hat er mir nicht gefallen. Da hatte ich das Gefühl, dass er da wieder so ein bisschen auf die Bremse getreten ist. Und du hast es gesagt, Wu Yibing ist ein Shotmaker und der hat die Möglichkeit, durch diese Defensive von Medvedev durchzuschlagen.
Ja, und wie geht Medvedev das Break-up, als er 7-5-5-3 führt mit einem Doppelfehler?
Ja.
Das ist natürlich auch irgendwie schon wieder absolut bezeichnend. Und ich glaube, es war eine gute Entscheidung von ihm, jetzt nochmal auf ein neues Pferd zu setzen, nochmal was anderes zu probieren. Er ist sehr offensichtlich nicht mehr der Spieler, der zu seinen Hochzeiten gewesen ist, als er einfach fantastisch und überragend in der Defensive war, einen sehr guten Aufschlag hatte und super retourniert hat. Vielleicht kann er sich nochmal neu erfinden. Ich glaube, das war nicht in der alten Konstellation möglich. Ich meine, wie lange haben... Wie heißt nochmal sein Trainer?
8 Jahre, Gilles Savara.
Genau, Gilles Savara, 8 Jahre zusammengearbeitet. Ist sehr ungewöhnlich im Spitzentennis, außer es sind irgendwie die eigenen Eltern. Mhm. Und vielleicht gelingt ihm noch was. Ich glaube, es ist realistischer als bei Tsitsipas. Vielleicht ist auch eine mehr durch und hört auf, kann ich mir auch vorstellen. Aber Johansson hat, glaube ich, das richtige Temperament, um sich das anzutun und auszuhalten. Und jetzt gucken wir mal, was da rumkommt.
Ah, Johansson hat lange mit Kei Nishikori zusammengearbeitet und jetzt Medvedev. Das sind ja schon zwei gegensätzliche Pole.
Aber er hat doch auch länger mit Wawrinka gearbeitet.
Ja, ne? Das hat er, ja.
Ich glaube, Wawrinka im direkten Umgang ist jetzt auch kein Sonnenschein, zumindest nicht jeden Tag.
Ja. Das Turnier in Hangzhou hat Alexander Bublik gewonnen. Das Turnier in Chengdu gewann Alejandro Tabilo. Und der war im Sommer außer Gefecht gesetzt. Da, wo er letztes Jahr seine großen Ergebnisse gefeiert hat, wo er unter anderem Mallorca gewonnen hat. Und dieses Jahr war er wegen einer Bauchmuskelverletzung im Sommer außer Gefecht. Und deswegen ist er aus dem Top 100 rausgefallen. Und musste sich jetzt hier wieder durch die Quali durchkämpfen. Und das ist für jemanden wie Tabilo, den man, wenn er fit ist, eigentlich sicher zu den Top 30, Top 35 Spielern der Welt zählen muss, auch eine ungewohnte Geschichte gewesen. Aber er gewann in der ersten Runde gegen Jordan Thompson, dann gegen den an zwei gesetzten Luciano Daderi 6-4, 6-3. Wir haben über Daderi schon mal gesprochen und ich glaube nach wie vor, dass er im Moment so ein bisschen oberhalb seiner Ranglistenposition spielt oder überhalb, also dass seine Ranglistenposition ein bisschen über dem ist, zu was er im Leisten imstande ist. Dann gegen Chris O'Connell, das war eine ganz enge Geschichte. Gegen Brandon Nakashima hat er fast makellos aufgeschlagen. 6-4, 7-6 gewonnen, in Tiebreak mit 7-0. Und im Finale gegen Alejandro Tabilo hat er im Finale gegen Lorenzo Musetti 6-3, 2-6, 7-6 gewonnen. Tabilo hat nach dem Halbfinale gesagt, ich habe hier die ganze Woche out of my mind serviert. Also er hat die Woche unfassbar gut serviert. Er hatte gegen Nakashima eine Aufschlagsquote von 86%. Wenn er gut drauf ist, kann er auch auf diesen Hartplätzen exzellentes Tennis spielen und das hat er in dieser Woche bewiesen.
Ja, und der hat übrigens letzte Woche in Hangzhou im großen Challenger-Finale gestanden.
Ja.
Und ist dann hier rüber gekommen und hat dann das Turnier gewonnen. Da war er sicherlich nicht der Favorit. Ich kann mir auch vorstellen, wäre Cameron Norrie nicht sehr überraschend in der ersten Runde rausgegangen, dass das einer gewesen wäre, der ihm im Viertelfinale sehr zugesetzt hätte. Der war aber nicht da. Und so hat Tabilo durchgezogen, hat im Finale einen Musetti erwischt, der im Moment so ein bisschen den Finalvirus hat, da irgendwie nicht über die Ziellinie kommt, aber hat sich den Titel hier verdient. Das waren enge Matches für ihn, aber es waren enge Matches, die er für sich entschieden hat. Und ich habe das Gefühl, er ist schon einer, der ziemlich von seinem Selbstvertrauen abhängt. Der geht mal auf Läufe, irgendwie, wo er dann so richtig einen raushaut über mehrere Wochen. Und dann fällt er wieder so ein bisschen zurück und dann dauert es wieder und dann nimmt er wieder Anlauf, fällt er wieder zurück. So zieht sich das bei ihm so ein bisschen in den letzten Jahren durch. Jetzt ist er in einer absoluten Hochphase. Ist natürlich immer relativ ideal, im Herbst in der Hochphase zu sein, weil man dann mit einigermaßen geschickter Planung sich schon das nächste Jahr sichert. Und so dürfte es bei ihm auch sein. Also sichern dahingehend, dass er Grand Slams spielen kann im Hauptfeld. Und das halte ich jetzt für sehr möglich, dass ihm das gelingt.
Ja, auf jeden Fall hat er hier extrem gutes Tennis gespielt und hat das Turnier am Ende verdient gewonnen. Tabilo steht jetzt wieder auf Platz 70 in der Weltrangliste, also beziehungsweise 72 im aktuellen offiziellen Ranking, 70 jetzt schon im Live-Ranking und hat sich die Quali für die Australian Open jetzt schon erspart. Im Finale gewann er gegen Lorenzo Musetti, du hast es gerade gesagt, also so ein bisschen Finalfluch. Vorletztes Jahr hat er in Chengdu im Halbfinale gestanden, letztes Jahr im Finale hat er auch schon verloren und dieses Jahr verliert er auch im Finale. Bis dahin hat er eine überzeugende Leistung gebracht. Gegen Dino Prismic musste er kämpfen, aber dann Nikolaus Basilashvili und Alexander Schewtschenko hat er fein säuberlich auseinandergenommen, 6-3, 6-3 und 6-3, 6-1. Im Finale war er über weite Teile meiner Meinung nach der leicht bessere Spieler und gewinnt es am Ende dann doch nicht. Er muss sich keine Gedanken machen darum, aber dass er solche Matches nicht gewinnt, wird ihn trotzdem wahrscheinlich nicht unbedingt zufriedenstellen.
Ja, der sah hinterher auch sehr unzufrieden aus.
Ja.
Und er hat am Ende hier mehr Punkte gewonnen. Auch im dritten Satz nur einen Punkt weniger gehabt. Der hat fantastisch aufgeschlagen die ganze Woche, hat nur vier Breaks überhaupt dem ganzen Turnier zugelassen, inklusive des Finals. Und ja, hat es nicht mehr Ziellinie bringen können. Die beiden Matchbälle jetzt auch nicht unbedingt etwas, an dem man jetzt sagen würde, ah, okay, das war jetzt aber schlimm, dass er da viel besser machen müssen. Das waren ein bisschen unnötige Fehler, aber jetzt nichts absolut Gravierendes. Und trotzdem hat er in seiner Karriere erst zwei ATP-Titel gewonnen. Das ist natürlich nicht sonderlich viel. Das meine ich, 5 Finals, 4 oder 5 Finals hintereinander verloren. das ist für ihn natürlich sehr bitter, gerade bei der Saison, die er bisher hatte. Und ich denke, das Hauptziel ist natürlich, sich für Turin zu qualifizieren. Das ist durch den Ausfall von Jack Draper auch realistisch geworden. Aber er möchte doch bestimmt auch irgendeinen Titel mal wieder gewinnen, gerade auf Hartplatz. Und es will ihm im Moment nicht gelingen.
Das war seine fünfte Finalteilnahme hintereinander, in der er verloren hat. In London letztes Jahr gegen Tommy Paul verloren. Francisco Cerundolo in Umag letztes Jahr im Juli. Im September letzten Jahres gegen Jerry Shang verloren in Chengdu. Und dann dieses Jahr in Monte Carlo gegen Carlos Alcaraz 6-3, 1-6, 0-6 verloren. Er ist immer dabei, aber nie so richtig mittendrin. Ich meine, Top-10-Spieler ist er. Und er hat große Erfolge dieses Jahr gefeiert. Und bei den Grand Slams hat er große Erfolge gefeiert. Aber diese Turniersiege, sein letzter ist aus dem Oktober 22 in Neapel damals.
Ja.
Ja.
Gucken, ne? Also ich glaube, der setzt sich oben fest. Also als in ist Top-10-Spieler, ist auf Sand Top-5-Spieler. Ob es mehr wird, müssen wir mal gucken.
Ja. Viel mehr müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr zu dem Turnier in Chengdu
noch
sagen.
Einen können wir noch kurz erwähnen.
Bitte.
Dass Jerry Shang zurück ist, ja. Der aber auch ewig verletzt, hatte einen tollen Herbst letztes Jahr, auch noch ein ganz junger Typ, hat dann in Hongkong Anfang des Jahres eine Partie aufgeben müssen, ich glaube sogar gegen Nishikori, hat danach ein paar Monate nicht gespielt, hat zwischendurch eine OP gehabt, kommt langsam zurück, hat hier das Viertelfinale erreicht, ist natürlich doof für ihn, dass er jetzt alle Punkte verteidigen muss, der wird wieder ein bisschen weiter hinten anfangen müssen, aber es ist natürlich immer ein sehr großes Talent und bin gespannt, wie es für ihn übers nächste Jahr läuft.
Da, wo wir da bei den Comebacks sind, da können wir dann auch noch sagen, dass in Hangzhou Zhang Zhizhen wieder mitgespielt hat und hat dort die zweite Runde erreicht, hat gegen Boon Chakete gewonnen in der ersten Runde, 7-6 im dritten Satz und verlor dann gegen den Tschechen Dali Busocina mit 4-6, 3-6, aber auch er nach monatelanger Verletzung wieder zurück.
Ja, ich meine, das ganze chinesische Top-Tennis ist ja gefühlt verletzt gewesen. Ja. Und jetzt ist die Phase, wo es für die meisten von denen halt wirklich zählt. Und das hatten wir ja im letzten Jahr, dass sie teilweise fantastische Resultate hatten in China, angeführt von Qin Wen Zheng, die jetzt ja anscheinend auch zurückkommt.
Die jetzt wieder zurückkommt, also, genau, in Peking auch.
Gucken wir mal, was da noch geht in den nächsten so 4 bis 6 Wochen.
Ja, also, du hast es gesagt, das chinesische Spitzentennis ist wieder zurück. Mit Zhang Zhizhen, mit Jin Wenzhang und mit Jerry Shang. Jerry Shang, er heißt eigentlich Yuncheng Shang, aber dadurch, dass er in der IMG Academy gespielt hat, hat er sich den Spitznamen Jerry dann, so nicht erarbeitet, aber da so.
Ja, es gibt ja viele Chinesen und Chinesinnen, die sich so einen westlichen Namen geben. Und ja. Das ist relativ normal.
Zhang Zhizhen, auch Triple Z, ne?
Hm.
Ja. Einen Hinweis will ich noch gerade geben. Ich war in einem Podcast zu Gast, Doublette 76 bei Tom Heinkel und habe über meinen Weg zum Tennisjournalismus und zum Tenniskommentieren erzählt. Und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Was ihr auch in den Shownotes findet, sind die Links zu Steady und zu PayPal, falls euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, das möchte ich finanziell unterstützen. Ansonsten freuen wir uns sehr, sehr über Bewertungen bei iTunes und bei Spotify und folgt uns auf Instagram und Blue Sky. Wir melden uns nach dem Turnier in Peking wieder.
Genau. Von der WTA. Also jetzt, es ist ja alles wieder durcheinander.
Genau.
Es wird quer durch die Wochen gespielt, wenn das große Damenturnier in 10 Tagen oder so vorbei ist.
Genau, das endet nämlich am Sonntag. Das
und die Herren enden wieder am Mittwoch oder sowas.
Genau, ne? Ja, irgendwie sowas, genau. Wir werden uns auf jeden Fall irgendwann in den nächsten 10 Tagen melden, weil der asiatische Tenniskalender mal wieder komplett durcheinander ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden, von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.